Wissenbad. Meisenbad. Frau Meisendraht, sind Sie bei mir?
Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier alles... Warum haben Sie denn jetzt noch nach... Also, warum mussten wir zu spät hier in das Studio?
Ich habe... Ich habe
noch Schlaf in den Augen.
Ja, aber es ist... Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber immer, jedes Jahr um diese Zeit, da habe ich, hab ich Schwierigkeiten einzuschlafen. Also, es ist ja der 31. Was ist?
Ja, doch... Haben Sie das nicht gehört? Da hat jemand geschrien.
Jetzt hören Sie auf.
Oder war das bloß der Wind?
Es ist der 31. Oktober und ich finde es immer um diese Jahreszeit da, wo so viele Kinder rumlaufen mit gruseligen Masken und die klingeln dann bei mir und ich mache auf und denke, es ist vielleicht ein netter Besuch oder ein Nachbar oder so und dann stehen die da vor mir mit ganz blutigen Masken und ich kriege da immer... Angst wie bei dem, Sie wissen schon, ich glaube, ich habe da mal das gelesen in einem Buch. Kennen Sie Stephen King zum Beispiel?
Der Name sagt mir was, ja.
Da gibt es dieses eine Buch mit dem mit zum Mörder, der läuft dann immer rum und schlitzt die Leute auf und da habe ich immer, da muss ich immer drüber nachdenken, jedes Mal an.
Sie wissen schon, dass dieser Gruselmonat, dass dieses Halloween, dass das nur von Coca-Cola erfunden wurde, damit sie den Weihnachtsmann in einem besseren Licht dastehen lassen können.
Ja, das wissen Sie schon.
Aber ich kenne noch eine viel gruseligere Geschichte als Ihre.
Nein.
Mein Lieblingsautor, der Herr Hoffmann, der hat ja auch die Elixiere des Teufels geschrieben. Da geht es darum, dass ein Mönch eine Kiste oder eine Fiole geschenkt bekommt und die ergreift Besitz von ihm und er stürzt dann Menschen von Klippen herunter zum Beispiel.
Nein.
Ja, und er wird nicht bemerkt und es wird alles immer schlimmer.
Oh Gott.
Und er wird verrückt und dann kommt da noch ein Doppelgänger.
Nein.
Ein echter Doppelgänger.
Nein.
Ja, und dieser Doppelgänger wird dann sein schlimmster Feind und er weiß nicht mehr, ob er selber ist oder ob er der Doppelgänger ist.
Aber das erinnert mich an Meister und Margarita von Bulgakov, wo der leibhaftige Teufel herumläuft und hat eine schwarze Katze dabei und der eine, der ihn quasi sehen kann, der sagt so, Hilfe, und dann rennt er vor eine Straßenbahn und der verliert seinen Kopf.
Was, sein Kopf?
Ja, genau.
Das ist schon so ein bisschen gruselig.
Ja, das ist total gruselig.
Oder die schwarze Katze von Edgar Allan Poe.
Oh Gott.
Ja, da geht es um einen Mann, der ist ganz tierlieb. Der liebt die Tiere über.
Ja, das ist doch schön.
Der hat Sittiche, der hat Erdmännchen, der hat Hunde, der hat Pferde.
Ja, das ist doch schön.
Der hat auch eine Katze. Und die Katze hat nur ein Auge. Und er hat...
Oh Gott.
Er weiß nicht genau, was mit dieser Katze los ist. Sie fällt ihn immer wieder an und scheint ganz böse auf ihn zu sein. Und er weiß nicht, wieso. Er mag doch die Tiere so gerne.
Oh Gott.
Ja, und dann erschlägt er die Katze, weil er ist Alkoholiker, muss man wissen. Und er schlägt die Katze, er macht die Katze kaputt. Und die Katze
kennen Sie die andere Geschichte von Edgar Allan Poe? Mit dem Mann, der dann jemand anderes umbringt und dann unter der Diele vergräbt. Und dann kommt die Polizei und... Er glaubt, dass er das Herz schlagen hört, aber der ist ja schon tot. Und dann sagt er, hier, ich habe den umgebracht mit meinen eigenen Händen. Das ist doch eine gruselige Geschichte.
Das ist sehr gruselig.
Du drängst durch Lücken und Spalten, hetzt Mauern entlang, hastest durch Felder, fällst Hänge hinab, Spuren von Flucht an den Sohlen, Armen und Beinen. Aus deiner Haut sprießt Angst, wurzelt tief in den Poren. Du bleibst fern von den Lichtern, sie verraten dich nur. Aus den Ecken klappern der Kiefer, das Knacken der Knochen. Hinter dir sammeln sich Schatten, am Ende der Straße ein Haus.
Was haben Sie denn?
Haben Sie diese Stimme gehört? Da war jetzt ganz lang eine Stimme und hat was erzählt.
Wirklich?
Es war ziemlich gruselig.
Oh Gott.
Ja.
War das so gruselig wie die eine Geschichte von H.P. Lovecraft mit dem Cthulhu? Das ist so ein Oktopusgott.
Ist aber gruselig.
Ja, der kann alle dazu bringen, dass sie verrückt werden.
Verrückt?
Ja.
Aber
das ist doch gruselig.
Ja, das ist ziemlich gruselig. Herr Eisenbart.
Was denn?
Haben Sie das gehört?
Was denn?
Da hat es doch gerumpelt draußen.
Bitte hören Sie auf.
Ich muss nachsehen.
Nein, bitte
doch,
bleiben Sie da.
Nachsehen.
Nein, bitte.
Ich muss raus hier.
Nein. Denn? Kommen Sie wieder unter die Decke. Komm.
Es war nur der Kopierer. Kein Problem.
Nur der Kopierer.
Sie haben jetzt schon ein bisschen Angst eingejagt mit Ihren Oktopusgöttern.
Ja, wissen Sie, es kann auch vorkommen, dass andere Geräte des Haushaltes ein Eigenleben bekommen. Zum Beispiel, da gibt es auch von Stephen King diese Geschichte mit dem Wäschemangler, der die Leute durchmangelt. Bis sie ganz
die Leute
sind, ja.
Das ist ja schon gruselig.
Ja, das ist ganz schön gruselig.
Eisenbart, mir wird ganz kalt. Mir wird auf einmal so kalt.
Aber
mir wird kalt, ich weiß auch nicht wieso.
Naja, aber Frau Meisenschaden.
Ich zitter am ganzen Körper. Ich hab Atemnot.
Jetzt kriege ich auch Angst.
Ja, ich weiß, das war ja auch nur ein Spaß.
Okay.
Aber mein Neffe
ja.
Hat mir was erzählt.
Ja.
Kennen Sie Game Boy?
Nein.
Das ist ein Gerät, mit dem kann man spielen. Es sind lustige kleine Kinderspiele drauf.
Eine Konsole.
Ja, da gibt's auch die Pokémoner. Ja, und es gab wohl eine Ausgabe, die war verflucht.
Nein.
Ja. Da haben sich japanische Kinder reihenweise umgelegt, weil die Musik so gruselig war.
Nein.
Ja, doch.
Das sollten wir aber die Leute zur Verantwortung ziehen, die das Spiel gemacht haben.
Der Programmierer, der war tot in seiner Wohnung.
Nein.
Doch. Er hat sich zu oft die Musik angehört und hat sich dann selbst umgebracht.
Das ist schon ganz schön gruselig.
Ja, das ist sehr gruselig.
Wissen Sie, was ganz gruselig ist?
Nein.
Das ist aber ein Geheimtipp.
Geheimtipp?
Ja, ein Geheimtipp.
Ja, aber...
Und zwar die Bücher des Blutes von Clive Barker.
Die was?
Die Bücher des Blutes.
Sind das Bücher aus Blut?
Ich weiß nicht genau, ich kenne das selber nicht.
Das ist ein Geheimtipp.
Ja, genau. Das ist ganz schön gruselig.
Ja, Bücher des Blutes. Gruseliger Geheimtipp.
Ja.
Vorbereitungen im Walde. Ein Text von Theobald Fuchs. Der Schnee fiel in dicken Flocken vom nächtlichen Himmel über der Stadt, als ein silbernes Auto langsam um die Ecke einer verwaisten Straße bog und vor einem uralten Wohnhaus stehen blieb, über dessen Hauseingang zwei fauchende Fratzen, die kunstvoll in den Sandstein geschlagen waren, die Besucher willkommen hießen. Wie aufquellender Hefeteig wälzte sich die Dunkelheit zwischen den spärlich gesetzten Straßenlaternen, in deren blassgelben Lichtkegeln die Schneeflocken wie Schmetterlinge tanzten. Die junge Frau am Steuer des Wagens trug trotz der Finsternis, die sie umgab, eine Sonnenbrille. Sie zündete sich eine Zigarette an, deren Glut ihrem bleichen Gesicht einen orangefarbenen Schimmer verlieh. Sie blies den Rauch gegen das beschlagene Seitenfenster und drückte zweimal hintereinander scharf auf die Hupe. Kurz darauf öffnete sich die Tür des Hauses, in dessen Fenstern nirgendwo Licht brannte. Zwei dunkle Gestalten traten heraus. Beide waren in dicke schwarze Mäntel gehüllt und barhäutig. Das Haar stand ihnen in wilden Büscheln vom Kopf. Dem kleineren der beiden wie ein Reisigbesen steil nach oben. Dem anderen in alle Richtungen wie ein weißer Flammenkranz.
Hallo Ida,
sagte der kleinere der beiden Männer.
Hallo Schattenloser. Hallo Onkel Servan,
begrüßte Ida ihre beiden Fahrgäste. Ida gab behutsam Gas und lenkte das Fahrzeug vorsichtig durch die frische Schneedecke um die nächste Kurve. Die Spur der Räder erinnerte Passanten, die wenig später über die Kreuzung stapften, an eine große Schlange, die sich um eine Frauengestalt windet, aber natürlich waren die Sichtverhältnisse miserabel und die Leute betrunken. Der Schattenlose saß in der Mitte der Rückbank und beugte sich so weit vor, dass er Ida seitlich ins Gesicht sehen konnte.
Bei allen Höllenhunden! Ich bin dir unendlich dankbar, Ida, dass du uns bei diesem Sauwetter in den Wald wärst.
Keine Ursache, Alter,
sagte Ida und ließ den Wagen mit Hilfe der Handbremse um eine scharfe Kurve schlittern.
Die Angelegenheit fängt bereits an, mir Spaß zu machen.
Weißt du schon, was du morgen Nacht auf der Hochzeit anziehen wirst?
Fragte Onkel Servan seine Nichte und zündete sich eine Zigarillo an.
Wärst du so nett und würdest mir auch eine Kippe anzünden? Ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht. Ich schwanke noch zwischen einem rückenfreien schwarzen Kleid mit langen Ärmeln und dem schwarzen Kleid mit dem tiefen Ausschnitt, das ich bei Tante Mathildas 200. Geburtstag anhatte.
Ida zog den linken Mundwinkel empor und entblößte einen langen, kalkweißen und nadelspitzen Eckzahn.
Wie bist du eigentlich mit dem Bräutigam verwandt, Schattenloser?
Es ist ein wenig kompliziert. Sein Urgroßvater und der Großonkel meiner Mutter sind Halbgeschwister. Degenerierter Landadel. Sie stammen aus der Gegend um Schäßburg.
Quittierte Ida diese Erklärung.
Im Vergleich zu unserer Sippe in Transsilvanien sind das ja geregelte Verhältnisse.
Inzwischen hatte sie die letzten bewohnten Vororte hinter sich gelassen und Ida steuerte den Wagen sicher über Feld- und Forststraßen tief in den Wald, der sich ringsumher schwarz über das hügelige Gelände ausbreitete.
Wo genau müssen wir lang, Onkel Servan?
Noch ein wenig geradeaus. Die Anhöhe dort vorne hoch und danach bis zu einer Wegkreuzung. Dort halten wir uns links und sind dann schon auch da.
Bald hielt Ida auf ein Zeichen Serbans hin den Wagen an und stellte den Motor ab.
Wir werden uns beeilen,
versicherte Servan.
Und es macht dir wirklich nichts aus, im Auto auf uns zu warten?
Nein, gewiss nicht. Göring wird mir Gesellschaft leisten. Stimmt's, Göring?
Eine fette schwarze Spinne seilte sich vom Dachhimmel des Wagens herab. Sie blieb auf Höhe des Rückspiegels, der ein menschenleeres Wageninneres zeigte, hängen und er signalisierte Zustimmung, indem sie leicht am Faden wippte. Servan und der Schattenlose stiegen aus und Servan schulterte seine antike Schaufel. Die beiden verschwanden zwischen den dicht wachsenden Fichten.
Wie weit ab vom Weg liegt er?
Fragte der Schattenlose, dessen kantige, breite Schultern wie ein Pflug durchs Unterholz brachen. Klebriger Schnee platschte von den Ästen und tote Zweige knackten unter den festen Tritten der Männer.
66 Schritte von der verdorrten Birke aus,
erklärte Servan. Er wirkte gegenüber seinem Begleiter sehr groß und elastisch. Und zwischen seinen Lippen, die er stumm bewegte, während er zählte, dampfte der kurze Rest des Zigarellos. Nach genau 66 Schritten blieb er stehen und rammte die Schaufel in den Boden.
Hier ist es,
verkündete er, indes er keinen Zweifel an der Richtigkeit seiner Angaben ließ. Sie begannen abwechselnd zu graben und hoben in kürzester Zeit ein rechteckiges Loch aus, das genauso breit und so lang war wie ein Grab.
Oh weh, mein Kreuz,
stimmte Servan einige Male, wenn er sich gerade aufrichtete.
In meinem Alter sollte ich einfach nicht mehr nachts im Wald Löcher graben.
Dann stießen sie schließlich auf die vermoderten Reste eines Bretts, das sie behutsam aus der Grube zogen, sodass das Skelett eines darunter gegrabenen Toten offen vor ihnen lag. Servan machte seinen Arm ganz lang und griff routiniert nach dem Brustbein des Toten, dessen Knochen von ledrigen Resten der Sehnen zusammengehalten wurden. Servan zog den Knochenmann aus der Grube und streckte ihn auf der ausgehobenen Erde daneben aus.
Und? Hast du ihn?
Fragte der Schattenlose und beugte sich über Servan, der sich in der Hocke an den knöchernden Händen zu schaffen machte. Um die Halswirbelsäule des Toten baumelte eine abgeschnittene Schlinge. Das Seil war ausgefasert und verschimmelte, aber der Knoten hatte der Verwesung standgehalten.
Hier, wie ich es sagte, er trägt ihn noch am Finger,
frohlockte Serban. Er richtete auf und hielt einen kleinen Gegenstand zwischen Daumen und Zeigefinger dicht vor sein Gesicht. Nachdem er den Ehering mit ein paar Tropfen Spucke an seiner Hose sauber gerieben hatte, glänzte das Gold im diffusen Widerschein, der zwischen den schneebedeckten Ästen hindurchsickerte.
Danke, dass du mir aus der Patsche geholfen hast, Serban. Als ich heute Morgen nur mit einem Ring da stand, da war ich am Rande der Verzweiflung.
Kein Problem, Schattenloser,
winkte Serban ab und tätschelte die Schulter des anderen.
Wir sollten jetzt zum Auto zurückgehen und zuvor möglichst rasch den Kollegen hier wieder in seine Grube schaffen. Ich bin ebenso bis aufs Gebein durchgefroren wie er hier.
Geht mir genauso. Ich habe mir schon gestern geschworen, dass ich mich zum letzten Mal freiwillig um Hochzeitsringe für die junge Anverwandtschaft gekümmert habe.
Geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Jetzt war da schon wieder so eine Stimme.
Aber was? Das gibt's doch nicht.
Wo kommt das her? Haben Sie wieder sich auf den Knopf gelehnt, oder?
Das waren ja ganz viele Stimmen.
Ja, das kann doch nicht wahr sein. Was ist hier los? Was geht hier vor sich?
Wir sind noch ganz allein unter der Decke.
Herr Eisenbart.
Was denn?
Die Tasse.
Was?
Auf dem Tisch.
Oh Gott.
Will uns da irgendjemand?
Oh Gott.
Jetzt ist sie umgefallen.
Oh je.
Schnell Zeitungspapier, das saugt. Schnell.
Jetzt ist die Tasse. Oh Gott.
Ich muss gehen. Ich führe den Krankenwagen.
Ja, holen Sie doch. Jetzt ist die Tasse umgefallen mit dem guten Tee drin. Oh Gott. Jetzt bin ich ganz allein unter der Decke. Oder mal singen kann man. Singen. Hörst du Regenwürmer husten? Oh Gott, was ist denn? Ach, Sie sind's nur. Was ist passiert?
Da stand ein Mann.
Nein.
Ein Mann. Er war nackt. Und er hatte eine Maske auf.
Hatte der eine gelbe Mütze auf? Da muss ich mich entschuldigen, das ist der Nachbar, der schlafwandelt manchmal. Haben Sie Ihren Tee jetzt wieder?
Ich glaube.
Ich hab kurz gedacht, das wäre jetzt nass wegen mir, weil ich habe mich so gefürchtet bei den Geschichten, die wir uns erzählt haben.
Ja.
Ich habe gedacht, dass ich das Bett nass gemacht habe, aber es war ja nur der Tee. Habe ich kurz vergessen. Ja. Kennen Sie noch eine gruselige Geschichte? Frau Meisendraht.
Ja, ich.
Kennen Sie noch eine gruselige Geschichte? Was ist denn los? Was ist denn jetzt? Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Frau Meisendraht. Soll ich einen Arzt holen?
Fick mich, Jesus.
Oh Gott. Was ist denn jetzt los?
Ich übe nur für die Band.
Sie soll nicht mehr in dieser Band mitsingen. Ich habe Ihnen das schon mal gesagt. Das schadet uns.
Das macht aber Spaß. Der Rudi ist ein ganz netter, der Leadgitarrist. Der hat mich letztens eingeladen. Auf eine Tasse Kombucha-Tee.
Kennen Sie noch eine gruselige Geschichte?
Ich kenne so viele
Gruseln. Ich grusel mich so gern.
Das sind ja auch oft so Urban Legends.
Ja.
Also Geschichten aus dem Großstadtdschungel.
Ja, urbane Legenden.
Da ist zum Beispiel irgendwelche Menschen U-Bahn-Schächte steigen.
Nein.
Und dann vom Zug überrollt werden. Und der Zugführer trägt ein Trauma davon.
Oh Gott.
Und erzählt es und sagt, ja, der Mann hatte krause Haare und eine gelbe Jacke mit roten Aufnäher.
Oh Gott.
Und dann geht das Licht an.
Oh Gott.
Und dann steht da ein kraushaariger Mann mit gelber Jacke und roten Aufnäher.
Oh Gott.
Vor ihm und isst ein Salat.
Ne.
Ja, sowas meine ich. Das finde ich gruselig.
Das ist ganz schön gruselig.
Ja, sehr gruselig.
Warum erzählen Sie mir so gruselige Sachen?
Naja, Sie haben doch gesagt.
Kennen Sie die Geschichte der Frau, die mit ihrem, die quasi auf die Kinder aufpasst und sie bekommt immer so Anrufe. Die Kinder gehören aber nicht ihr, sie ist nur Babysitterin. Und dann geht sie, also die Anrufe sagen dann immer so, ich bin im Haus. Ja, hallo, ich bin im Haus. Und dann, ich bin jetzt oben bei den Kindern. Und sie sagt dann so, hör auf jetzt. Das finde ich ziemlich gruselig.
Ach, ich weiß auch. Ja, stimmt schon.
Und dann gruselig. Geht sie hoch und dann ist er da.
Ja, das, ja.
Und liest den Kindern was vor.
Wahrscheinlich war das Haus auf einem Indianerfriedhof gebaut.
Oh Gott, hören Sie auf.
Ja, Indianerfriedhof.
Ja, das ist ja bei Friedhof der Kuscheltiere. Da, wo die Katze eingegraben wird, dann kommt sie als Zombie wieder.
Oh nein.
Oder der Hund, der Bernardiner, der, da ist die Frau in dem Auto und dann kommt der Bernardiner und der hat Tollwut und das Auto kann aber nicht mehr fahren. Was war denn das?
Heisenbad.
Was war das?
Da ist eine riesige Spinne auf ihrem Mikrofon.
Ach, das macht doch nichts.
Farbe dünn wie Blatt Papier trägt den Sonnentanz. Frei im Licht die feine Zier. Prächtig strahlt der Glanz. Finger schmal wie Spinnenbeine. Greifen, fangen, knicken, brechen, kräftig grob wie raue Steine, bunt bemalte Flächen. Nadel sticht den kleinen Körper, fest an harten Tafelkork, Flügel blühen für den Mörder, Tage, Jahre, fort und fort.
Oh Gott, Frau Meisentat. Frau Meisentat, riechen Sie das? Riechen Sie... Oh, was ist das? Was? Riechen Sie das?
Eisenbart, ich kann Sie nicht mehr hören.
Was ist denn... Das ist ein ganz ekelhaftes Geräusch. Hören Sie das? Riechen Sie das?
Ja, und so könnte dann die Sendung enden. Was halten Sie davon?
Im Ernst? Ist das Ihre Meinung, dass das jetzt eine Halloween-Folge wäre?
War doch ziemlich gruselig.
Naja, das war ja wohl überhaupt nicht gruselig. Also ich habe mich kein Stück gefürchtet. Damit können Sie vielleicht kleine Kinder im Kindergarten verschrecken, aber mich doch nicht.
Ich hatte eine Taschenlampe sogar unterm Kinn.
Das ist einfach nur Reproduzieren von irgendwelchen Klischees, die irgendwas mit Tod zu tun haben.
Ja, aber und dann wenn sie funktionieren, dann
ja,
ist es
das
doch...
Ja, funktioniert aber nicht.
Ich fand es sehr gruselig.
Schund ist das. Schund, das sagt man ja auch Schundliteratur.
Nee, also ich würde die Sendung auf jeden Fall senden.
Voll nicht gruselig.